Ja, liebe Versammelten, ich darf euch alle ganz recht herzlich begrüßen. Ich freue mich da, dass ich wieder hier sein darf in Tainach und dass ich euch und dem Herrn dienen kann mit ein paar Informationen, über die ihr jetzt in den letzten Tagen schon einiges gehört habt. Ich bin ja gestern Abend angekommen und habe noch zwei Vorträge mitbekommen, auch die heutigen, nicht alle, nicht ganz. Aber vieles überschneidet sich doch und das ist ja auch kein Wunder, denn wir sind in der Endzeit und wir haben es gerade gesungen, die Nacht wird kommen. Ja, sie wird heute Abend kommen und so Gott will, wird sie auch morgen kommen, aber die Nacht, die kommt, ist auch die Nacht, die sich über die Erdenzeit legt und dieser Nacht sind wir schon ein ganzes Stück nahe gekommen, sehr nahe gekommen. Wir wissen nicht genau, wo wir stehen, aber es wird auch ein Thema sein heute in den nächsten 1,5 Stunden. Um das vielleicht ein bisschen besser einschätzen zu können, wo stehen wir? Unser Thema wird sein, es geht um die Versklavung und im 1. Korintherbrief im Kapitel 7, der 23. Vers, dort sagt uns Paulus, dort sagt uns Gott, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Dieses teuer erkauft, das zeigt ja schon, dass wir herausgekauft wurden. Der Herr Jesus hat uns erkauft. Und zwar teuer, mit seinem Blut, mit seinem Leben, das er dahin gegeben hat. Aber das heißt, wenn er uns erkauft hat, dann müssen wir ja vorher irgendjemand anders gehört haben. Das ist wiederum eine logische Schlussfolgerung. Und wir lesen auch in Matthäus 6, Vers 24, dort weist der Herr uns dann darauf hin, dass es eben zwei Herren gibt. Niemand kann zwei Herren dienen. Die meisten kennen diesen Vers, ich möchte ihn trotzdem in voller Länge lesen. Matthäus 6, Vers 24, dort heißt es, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das heißt also, dass jetzt hier zwei Herren existieren. Und es stellt sich die Frage für die Menschen, welchem Herr diene ich denn? Diene ich überhaupt einem Herrn? Denn viele Menschen da draußen, denen ist es gar nicht bewusst. Auch vielen Christen ist es gar nicht bewusst, welchen ursprünglichen Status sie eigentlich haben. Und dieser Status, der hat begonnen ganz am Anfang der Geschichte, praktisch beim Sündenfall. Es ist eigentlich eine juristische Sache, wenn man das so sieht. Ich nehme das Wort eigentlich gar nicht gern in den Mund, weil ich mag überhaupt keine Juristerei. Ja, ich bin froh, dass ich selber keiner geworden bin. Aber man wird laufend mit diesem Thema konfrontiert. Und unter dem Aspekt will ich es jetzt auch mal kurz beleuchten und uns den Status deutlich machen, wer wir sind. Denn wir sind geschaffen worden von Gott. Wir, die Menschen. Wenn ich jetzt sage wir, dann meine ich die Menschheit. Die Menschen sind erschaffen worden von Gott und er hat uns über seine Schöpfung gesetzt. Und zwar als Herr über seine Schöpfung. Wir kennen das aus dem Anfang der Bibel. Doch dann ist etwas passiert. Die Menschen haben sich von Gott abgewendet. Sie haben sich unter die Autorität eines Dritten gestellt, der da aufgetaucht ist und der die Menschen verblendet hat, der sie angelogen hat. Es war der Satan. Wir wissen es. Die Schlange hat die Menschen verführt und damit sind die Menschen unter die Autorität dieser Schlange gekommen. So, sind sie jetzt dann Sklaven gewesen der Schlange? Nein, sie sind Sklaven der Sünde geworden. Denn die Übertretung und die Abwendung von Gott, das war die Sünde. Was aber, welchen Stellenwert hat jetzt diese Schlange, dieser Satan hier dabei. Und wenn wir mal nachlesen, was das Wort eigentlich bedeutet, dann sagt uns das Lexikon und sagt uns die Übersetzung aus dem Hebräischen, dass es Ankläger bedeutet. Da kommt man dann schon in das Juristische hinein. Das heißt, der Satan ist ein Ankläger. Er hat also eines getan, er hat jemanden verführt, eine Sünde zu begehen, eine Straftat zu begehen, eine Übertretung zu begehen. Und kaum hat diese Verführung, war die erfolgreich, hat er ihn sofort angeklagt. Nichts anderes passiert auch heute noch. Und wir werden nachher etliche Beispiele auch sehen. Das ist ein Großteil, das ist der Ursprung der Versklavung gewesen. Damit hat der Satan aber, und das muss man auch erkennen, rechtmäßig die Herrschaft über den Menschen erlangt. Es ist nicht so, dass er sie unrechtmäßig hätte, weil sonst hätte es ihm Gott wieder weggenommen. Nein, er hatte sie rechtmäßig per Gesetz deklariert, so wie es das Recht letztendlich da vorgeschrieben hat. Obwohl es natürlich noch kein Gesetzbuch in dem Sinne gab, aber er hat es rechtmäßig erworben. Diese Herrschaft über den Menschen. Woran können wir das ganz deutlich sehen? Das war bei der Versuchung des Herrn Jesus, als er ihm die Reiche, die ihm überlassen worden sind, anbot, wenn er ihn anbetete. Daran sieht man, dass das vollkommen rechtmäßig war, weil der Herr Jesus ihm nicht widersprochen hat. Also war das rechtlich sozusagen gesichert, dass er diese Herrschaft über diese Reiche eben hat. Ja, und das hat natürlich eine Folge gehabt. Eine Folge, diese Übertretung, und das war der Tod. Und damit ist auch der Satan der Herr über den Tod geworden. Ich möchte, damit das auch nochmal ganz klar ist, zwei Stellen dazu lesen. Einmal aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 17. Dort erkennen wir, dort lesen wir Folgendes. Römerbrief 5, Vers 17, wer mitlesen möchte. Denn wenn infolge des Sündenfalles, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, des einen der Tod zur Herrschaft kam, also der Tod kam zur Herrschaft, denn wenn infolge des Sündenfalles des einen, also des Adams, des Menschen, der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen. Daran sieht man, der Tod kam zur Herrschaft. Und wir lesen in Hebräer wiederum, im Kapitel 2, Vers 14, dort heißt es, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er, der Herr Jesus, gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Hier sehen wir also, dass einerseits der Tod zur Herrschaft kam durch den Sündenfall und andererseits aber der Teufel die Macht über den Tod hatte. Und der Herr Jesus hat ihn dann außer Wirksamkeit gesetzt. Aber vom Status her war es erstmal so, dass der Teufel die Macht über den Tod hatte. Und der Satan, der Gegenspieler Gottes, der in dieser Weltgeschichte, in diesem Plan natürlich auch eine ganz große Rolle spielt und den wir letztendlich als auch unseren Gegner immer vor uns haben, dieser hat diese Herrschaft dann letztendlich am Kreuz von Golgatha verloren. Aber wir müssen uns des Statuses bewusst sein, was dieser Satan ist. Hierzu lese ich nochmal einen Vers abschließend, damit man dann genau sehen kann, wie sich das Ganze auch juristisch gesehen, will ich mal sagen, zusammensetzt. Offenbarung 12, Vers 10, dort heißt es Folgendes. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Das heißt, hier sind die Brüder, hier sind die Menschen verklagt worden vor Gott von dem Satan. Das war seine Aufgabe. Er war praktisch, wie, wenn man so will, wie ein Staatsanwalt, ja, der hier dieses Verklagen durchführte. Erst hat er die Menschen angelogen, er hat sie belogen und wenn sie dann auf diese Verführung hineingefallen sind, hat er sofort gesagt, und jetzt klage ich dich an. Dieses alles erleben wir auch heute noch, aber die juristische Stellung hat sich geändert. Und jetzt wollen wir uns einfach mal anschauen, denn das ist jetzt auch der Zeitstrahl und hier können wir sehen, wo wir uns befinden. Die Weltgeschichte, die geht ungefähr seit 6000 Jahren, etwas mehr wie 6000 Jahre haben wir jetzt zurückgelegt. Wir wissen nicht und es ist auch uns nicht gegeben, wann das Ende sein wird. Und was ihr hier seht, ist dieser Zeitstrahl und oben drüber ist da die zurückgelegte Zeit. Sie neigt sich dem Ende zu. Ja? Die Nacht wird kommen, der Pfeil geht schon nach unten, aber wir wissen nicht, wie lange es noch geht. Und innerhalb dieses Zeitstrahles finden wir einen weiteren. Und diese Zeitspanne, das ist jetzt diese Zeit, in der wir leben. Diese Zeit hat begonnen nach der Flut. Denn das, was der Satan, die Macht, die er über die Menschen erlangt hat, hat er ausgetobt, hat er sich ausgetobt in den ersten, in der ersten Welt, will ich mal sagen, in den ersten 1656 Jahren. So lange hat die erste Periode gedauert, bis dann die Flut kam. Und das Ziel des Satans ist es jetzt in dieser zweiten Periode, den Status eines ganz bestimmten Tages wiederherzustellen. Der Tag ist der 16. Tag des zweiten Monats im Jahr 1656. Woher weiß ich das jetzt so genau? Weil am 17. Tag im Jahr 1656 die Quellen geöffnet wurden und die Flut über die Menschheit hereinbrach. Das heißt, ein Tag vorher also war es so, dass der Satan die gesamte Welt, die gesamte Menschheit unter Kontrolle hatte, bis auf 8 Personen. An diesem Tag. Und diesen Tag, den strebt er jetzt wieder an. Gott hat aber sein Gericht gebracht durch die Flut und hat diese zweite Zeit, diese zweite Phase seines Planes eingeläutet. Und dort, innerhalb dieses Planes, stehen wir jetzt. Dieser Plan hat, diese Phase hat vornehmlich begonnen seit dem Turmbau von Babel. Hier habe ich gerade mal ein Bild von Babel, der Bruder Lothar hat es heute Morgen auch schon angesprochen. Ich habe auch gleich das Bild von dem Europäischen Parlament auch mitgebracht, damit man das vor Augen hat, was der Lothar uns heute Morgen erzählt hat. Momentan in Babel, in dem alten Babylon, hat diese Zeit begonnen, dass die Rebellion gegen Gott aufgebrannt ist. Und diese Zeit hält auch heute noch an. Dort in Babel ist es dem ersten Herrscher Nimrod gelungen, schon Kontrolle über den Großteil der Menschen zu erlangen. Und dann hat Gott eines getan. Er hat nicht wieder eine Flut geschickt, denn er hatte ja Noah mit Noah den Bund gemacht. Mit dem Regenbogen, dass er sagt, er wird nicht wieder eine Flut schicken. Ja, zusammengefügt, will ich mal sagen. Ja, man sieht genau, ne? Und Bruder Kaufmann hat es auch gesagt, das Böse reift aus in dieser Zeit. Wir sind jetzt relativ am Ende dieser Zeit angekommen, deswegen auch Endzeit, ja, die zwar schon ein paar Jahrhunderte geht. Die Zeit, das Böse reift aus und wir können es sehen, immer mehr durch solche Dinge. Ganz frech wird hier sowas mitten in Europa ein riesiges Gebäude hingestellt, damit alle das sehen können. Nur, wer kennt es noch? Wer kann damit was anfangen, wenn er ein solches Gebäude sieht? Doch nur die, die das alte Babel auch kennen, die Bibel kennen. Darum geht's. Ja, das wollte ich einfach nochmal hier voranstellen, dass wir eben in dieser Zeit, diese Versklavung hat also nicht jetzt etwas zu tun hier mit den letzten paar Jahrzehnten oder Jahrhunderten, sondern diese Versklavung, die hat was damit zu tun. Seit dieser Zeit, seit Babel errichtet wurde, tobt dieser Kampf. Welchem Herr dienen wir? Welchen Status haben wir? Und warum ist es so? Weil der Satan eigentlich juristisch gesehen gegenüber Gott ein Recht darauf erworben hatte, auf diese Menschen, die durch die Sünde verurteilt waren. Und jetzt sind wir beim Thema. Die Menschen haben durch den Sündenfall und auch durch die Sünde, die sie danach begangen haben, sich immer praktisch eines Urteiles ausgesetzt. Denn das Urteil, das der Ankläger forderte, das ist auch ausgesprochen worden. Gott selbst hat dieses Urteil ja schon verheißen vor dem Sündenfall. Wenn ihr von diesem Baum essen werdet, von dieser Frucht, dann werdet ihr gewisslich sterben. Es war also ein Todesurteil, das da letztendlich ausgesprochen wurde. Wir wissen das auch, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn jetzt der Ankläger kommt und klagt die Menschen an, zu Recht, weil sie eine Sünde gemacht haben, dann sind sie auch zu Recht zum Tod verurteilt. Das muss man ganz klar sehen. Das muss man ganz klar sehen, dass diese Anklage, diese Sünde, diese Knechtschaft der Sünde, die über uns hängt, immer noch heute, immer noch da ist. Nur die juristische Stellung hat sich verändert. Das werden wir nachher dann auch auflösen, wie das aussieht. Aber die Sünde, sie ist immer noch der Auslöser dafür, dass Menschen, dass wir sterben. Noch immer gilt, der Lohn der Sünde ist der Tod, auch heute noch. Was hat Gott gemacht? Er hat also, wie gesagt, nicht nochmal eine Flut geschickt. Nein, er ist heruntergefahren. Er ist heruntergefahren und hat die Menschheit zerstreut. Das lesen wir hier im 1. Mose 11. Er hat die Sprachen der Menschen verwirrt, die da hier sich gegen ihn aufgelehnt haben, und hat sie über die ganze Erde verstreut. Wahrscheinlich kann man es nicht so gut lesen. Ich möchte es einfach noch einmal lesen, damit es auch ins Ohr kommt, nicht nur ins Auge. Es sind 4 Verse und ich möchte sie gerne lesen. 1. Mose 11, Abvers 6, und da heißt es: Der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Das ist also der Anfang dieser Versklavung, letztendlich, die wir auch heute noch haben. Und jetzt, sagt er, jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Das heißt, der Plan, den diese Menschen sich vorgenommen haben, der wird erfüllt werden. Davon können wir lesen in vielen verschiedenen Stellen in der Bibel, Daniel, auch Offenbarung und so weiter. Gott hat uns das auch prophezeit. Und das ist der Auswuchs, die Ausreifung des Bösen letztendlich, die ganz klar auch von Gott bestätigt kommen wird. Dann heißt es in Vers 7, wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Haben wir heute noch, ja, diese tausenden verschiedenen Sprachen auf der Welt. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Die Stadt Babel haben sie aufgehört zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Das haben wir heute noch. Das heißt, die ganze Erde ist davon betroffen, von dieser Zerstreuung. Und sie haben aufgehört, Babel zu bauen, diese Stadt. Aber sie haben viele andere Städte gebaut auf der ganzen Welt. Und das können wir heute sehen. Der Plan läuft und läuft, so wie auch übergeordnet natürlich auch Gottes Plan läuft. Das Böse wird ausreifen und es wird als Ziel angegeben, dass das Böse den Zustand von Babel letztendlich wiederherstellt. Das ist das alles, alle Bestrebungen, die wir heute weltweit erleben, ist nichts anderes, wie dass jetzt der Teufel, der Satan, versucht, diesen Zustand wiederherzustellen. Er hatte die Kontrolle innerhalb eines Stadtstaates durch Menschen. Und die hat Gott ihm zerstreut. Und jetzt führt er sie wieder zusammen. Man kann auch sagen, es globalisiert sich so langsam. Wir können heute in dieser Endzeit viele, viele Dinge erkennen, genau gerade diese Globalisierung, wo wir genau erkennen können, dass diese Zusammenführung hier wieder stattfindet. Und dann stellen Sie natürlich auch noch als Zeichen, dass es jetzt stimmt, was ich jetzt hier sage, ist keine reine Spekulation, sondern ich brauche mir nur das Gebäude angucken, da weiß ich es doch, oder? Das haben doch die erbaut, die das verfolgen. Und wer sind die? Wer sind diejenigen? Es sind die Politiker, es sind die Staaten, es sind die Gesetzgeber. Und ich fand es ganz toll, was ich gestern Abend gehört habe. Ich habe eigentlich lange nach irgendeinem Ausdruck gesucht und Karl-Hermann Kaufmann hat diesen gebracht. Er wusste ja gar nicht von mir und von meinem Vortrag. Es war herrlich, ne, diese Aussage, die nämlich folgendermaßen lautete. Er hat gesagt, die Gesetzlosigkeit in der Endzeit, die Gesetzlosigkeit, die wir jetzt auf der Welt haben, sie kommt vom Gesetz. Sie kommt vom Gesetz, das hat er gestern Abend gesagt, und genau so ist es. Das heißt, die Gesetzgeber, die Regierungen, die Menschen gewählt haben, das sind die, die die Gesetzlosigkeit praktisch jetzt per Gesetz verordnen. Wir haben das Beispiel gehört heute von der Frau in Amerika, die sich weigerte, diese schwule Ehepaar da zu trauen. Sie hat sich geweigert. Sie ist per Gesetz praktisch verhaftet worden von ihrem eigenen Arbeitgeber, weil sie ja für den Staat arbeitet. Obama hat vor 4 oder 5 Jahren noch beteuert, ja, dass mit ihm ein solches Gesetz nicht machbar sein wird. Heute ist davon keine Rede mehr. Wir werden nachher noch ein paar Sachen sehen, wie vor allem das Gesetz und die Gesetze, und jetzt rede ich nicht vom mosaischen Gesetz in der Bibel, ich rede von den Gesetzen, die Sie und wir und ich alle kennen, diese Gesetze, die hier in der Welt herrschen, das sind die, die letztendlich zur Gesetzlosigkeit beitragen. Und das ist auch typisch für den Satan, dass er genau immer alles umdreht. Ja? Da, wo man denkt, es ist gut, ist es böse. Überlegen Sie mal, wie viele Gesetze Sie jetzt in den letzten Jahren wissentlich mitbekommen haben, wo Sie sagen, jetzt hat der Staat ein Gesetz gemacht, hier in der Bundesrepublik Deutschland, was jetzt zum Vorteil von Ihnen war. Sie können es gerne sagen, ja, ich würde es dann auch interessieren, da gibt es nämlich nicht viele. Wahrscheinlich gar keins. Aber Gesetze sind Hunderte, Tausende gemacht worden, von denen wir teilweise gar nichts wissen. Aber was ist jetzt die Stellung des einzelnen Menschen, der von diesem ganzen Plan in seinen unterdrückt wird, versklavt wird? Denn das habe ich ja letztendlich ist ja die These, die aufgestellt wird, die ich hier gesagt habe. Es geht um eine Versklavung. Viele Menschen denken ja gar nicht, dass sie versklavt sind. Ich habe mir das immer so vorgestellt, wenn jemand versklavt ist, dann ist er, will ich mal sagen, gefangen. Man kann auch einen anderen Ausdruck dafür nehmen. Ja? Gefangen oder auch vereinnahmt. Und wenn Sie in der Bibel lesen, und dann werden Sie dort nicht häufig das Wort Sklave finden. Aber wenn Sie das Wort Knecht nehmen, das ist nämlich genau die Bedeutung, die das Wort Sklave hat. Knechte Christi, Knechte Gottes, Knechte der Menschen. Und hier heißt es ja auch in Korinther 7, werdet nicht Knechte der Menschen. Und Knechte heißt nichts anderes wie Sklaven. Also man kann das 1:1 praktisch auch ersetzen. Man kann so oder so praktisch übersetzen, es hat vom Sinn her die gleiche Bedeutung. Und jetzt, wenn man das jetzt alles noch einmal sieht, rückblickend, dann sehen wir, dass die Welt, deren Herr ja der Mensch war und der diese Herrschaft abgegeben hat, verloren hat, rechtmäßig aufgrund dessen, weil er Sünde begangen hat, dass die Welt nun in einer sogenannten, in einem sogenannten Gefängnis sitzt. Wir sind gefangen hier und zwar durch die Sünde. Wir sind gefangen durch den Satan. Wir wissen das. Aber wenn Sie das mal, dieses Bild hier anschauen, dann sehen Sie die Weltkugel und außenrum ein Gefängnis. Wenn Sie sich jetzt darauf vorstellen, dass Sie auf irgendeinem Fleck dieser Erde jetzt stehen, sehen Sie dann diese Gitterstäbe? Nein, die sehen Sie nicht. Wir sehen das nicht. Und das ist jetzt auch der Trick, will ich mal sagen, des Satans, dass wir gar nicht sehen können, dass wir im Gefängnis sitzen. Viele, wir haben heute von Verfolgung gehört, die wissen das, die sitzen in Weißrussland, in Nordkorea tatsächlich im Gefängnis. Oder Watchman Nee, habe ich übrigens auch gelesen, der in China dann im Gefängnis saß. Das ist bestimmt kein Spaß. Und wir haben heute Morgen gehört, dass es auch auf uns zukommen kann. Und dann sehen wir vielleicht diese Gitterstäbe 2-3 Meter entfernt. Aber hier momentan sehen wir das nicht. Wir leben noch hier in dieser Freiheit dieses Landes. Aber doch sind die Gitterstäbe da. Und der Teufel macht jetzt eines, dass er den Menschen im Grunde eine Illusion vorgibt von einer heilen Welt, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass sie gar nicht merken, dass sie im Gefängnis sitzen. Und warum muss er das tun? Der Teufel hat keinen rechtmäßigen Anspruch mehr auf die Menschen. Er hat ihn nicht mehr. Diesen Anspruch hat der Herr Jesus erworben am Kreuz von Golgatha. Er ist der Herr. Er hat bezahlt für alle unsere Sünden. Er ist der rechtmäßige Herr der Menschen, jedes Einzelnen von uns. Aber der Satan ist der Herr immer noch dieser Welt. Der Fürst dieser Welt wird er bezeichnet. Und wir sind in einem Status, in dem wir, wenn wir nichts tun, das heißt, wenn wir nicht das Opfer des Herrn Jesus in Anspruch nehmen, dass er uns teuer erkauft hat, wenn wir das nicht tun, dann werden wir verloren gehen. Es liegt in unserer Verantwortung. In unserer Verantwortung liegt es, jetzt auf den Herrn Jesus zuzugehen, auf Gott zuzugehen, ihn zu suchen. Wer sucht, der findet. Wir haben viele Verheißungen bekommen. Wenn wir nichts tun, unseren Status nichts ändern, dann wird sich auch bei uns nichts ändern. Vergleiche es doch einfach mal mit einem, der, wir haben ja jetzt gehört von der Braut und dem Bräutigam, jemand, der ledig ist, der wird immer ledig bleiben, wenn er nichts tut, wenn er nicht heiratet. Ganz einfach, ja. Er wird immer ledig bleiben. Und wenn wir als Menschen, die versklavt sind unter die Sünde, nichts tun, dann werden wir in diesem Urteil bleiben. Wir haben ein Urteil bekommen und dieses Urteil ist rechtmäßig gesprochen. Was müssen wir denn tun, damit wir rauskommen? Weiß jemand? Buße. Wir müssen Buße tun. Genau. Wir müssen Buße tun. Wie kann ich errettet werden? Heißt es in der Apostelgeschichte, ja? Als der Gefängniswärter das fragt. Tu Buße und glaube an den Herrn Jesus. Aber wenn ich das nicht tue, dann bleibe ich in meinem Status. Und dann werde ich in dieser Welt zugrunde gehen und ich werde für immer verloren sein. Ich habe mir das immer so vorgestellt, die Welt als dieses so ein Gefängnis. Und das, was Sie unten sehen, das ist ein bisschen amateurhaft jetzt zusammengebaut von mir. Aber ich habe es einfach gemacht, um es nochmal bildlich zu verdeutlichen. Wenn ich in dieser Welt bin und ist unten drunter, unter dieser Erde, müssen Sie sich vorstellen, wie im Krankenhaus, in der Pathologie, ist ein Keller. Und wenn ich sterbe, komme ich eben in diesen Keller hinein. Und dort bleibe ich auch. Denn mein Urteil, das ich bekommen habe, lautet Tod. Warum? Weil ich ein Sünder bin. Und deswegen muss ich sterben. Und deswegen werde ich in diesem Keller bleiben. Aber es gibt auch die Möglichkeit, hier herauszukommen. Jetzt habe ich einfach mal hier diese Särge hier unten eingezeichnet. Und dieser weiße Sarg, ich war noch nicht in einer Leichenhalle, meistens aus dem Fernsehen, früher kenne ich das, dass da so Zettel dann dranhängen, ja, mit Namen und so weiter drauf. Und hier an dem weißen Zeig, an dem schwarzen Zeigen hängt kein Zettel, aber an dem weißen, da hängt einer. Und da steht drauf, begnadigt. Und deswegen hat er auch einen Pfeil nach oben, dieser Zeig. Und der wird nicht in diesem Gefängnis verbleiben, sondern der wird zu Gott kommen. So habe ich mir das einfach mal so kindlich bildlich vorgestellt und so kann man sich es aber auch vorstellen. Ich lebe in dieser Welt und wenn ich nichts tue, dann sterbe ich auch in dieser Welt. Wir sterben sowieso. Unser Körper wird sterben hier auf dieser Welt. Aber was ist mit unserer Seele? Hier, sie ist begnadigt. Sie ist begnadigt durch das Opfer des Herrn Jesus auf Golgatha. Er hat für uns bezahlt. Und jetzt sind wir wieder bei dem juristischen. Er hat in voller Rechtmäßigkeit damit bewirkt, dass wir, die wir dieses Opfer annehmen, begnadigt werden. Und wenn ich begnadigt werde, kann ich nicht mehr angeklagt werden. Der Ankläger hat nichts mehr an mir. Wie sagt der Herr Jesus im Johannesevangelium, kurz bevor er vor der Gefangennahme ist, der Fürst dieser Welt wird kommen, aber er wird nichts an mir haben. Er wird nichts an ihm haben und er wird auch nichts an uns haben, wenn wir begnadigt sind. Nur diese Gnade, die müssen wir uns einfach beim Herrn Jesus abholen. Dafür müssen wir Buße tun und sagen, lieber Jesus, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Die meisten Menschen wollen das doch gar nicht erkennen. Sie sind versklavt unter diese Sünde und erkennen es nicht und tun keine Buße und gehen dann verloren. Und das ist genau das Ziel des Teufels jetzt. Er hat keine rechtmäßige Möglichkeit mehr, uns in die Verdammnis hinunterzureißen. Das hat er nicht mehr. Aber was ist jetzt sein Ziel? Was ist jetzt seine Strategie? Jetzt ist seine Strategie die, dass er uns eine Illusion vorgibt, dass er uns verblendet, dass er uns verführt, damit wir nicht merken, dass da einer schon bezahlt hat für uns, dass da wir begnadigt werden können. Wir sollen es nicht merken. Und das ist die Versklavung, in die er uns hineintreibt. Und zwar durch viele, viele verschiedene Dinge, über die wir jetzt auch nochmal reden. Die Welt ist versklavt. Die Welt ist in einem Käfig. Und der Herr Jesus hat bezahlt dafür. Wir sind begnadigt. Wir alle haben ein Todesurteil bekommen. Wir alle haben ein Todesurteil bekommen. Und dieses Todesurteil hat aber der Herr Jesus abgewendet. Wir sind begnadigt worden, weil er für uns in den Tod gegangen ist. Das ist das stellvertretende Opfer des Herrn, das er für uns gemacht hat. Wir müssen es nur annehmen. Und der Teufel, er will nichts anderes tun, als uns den Blick zu verstellen, dass wir das erkennen. Und wenn wir es erkannt haben, wenn jemand Buße getan hat und ein Kind Gottes geworden ist und begnadigt wurde, dann braucht man ihm den Blick nicht mehr zu verstellen. Aber dann muss er unter Angriffen leiden. Auch das haben wir gehört heute. Hier dann verfolgt diese Welt, ja, die dann diese eine Seele verloren hat, dann ändert sie die Strategie und geht mit Gewalt und mit Gesetzen und mit vielen anderen Dingen gegen solche vor. Und das sind wir. Das sind wir Christen. Der Nelson Mandela hat gesagt, er war ja lange Staatschef da in Südafrika und er saß lange tatsächlich im Gefängnis. Und er hat gesagt, wenn man im Gefängnis sitzt, im Gefängnis können Illusionen ein Trost sein. Hat er gesagt. Bestimmt hat er dann damit weltlich gesehen auch recht. Ein sehr gefährlicher Ausspruch. Nicht jetzt für Wahrheit nehmen. Ja. Sie können ein Trost sein. Aber genau das ist der Trick, den der Satan uns letztendlich vorführt. Was ist das? Genau, eine Fata Morgana. Also etwas, was wir sehen und was dann doch nicht da ist. Was in der realen Welt praktisch da ist. Ich sehe es, aber es ist gar nicht da. Und nichts anderes ist das, was der Teufel uns vorspielt mit seinen Illusionen. Hier habe ich mal eine geometrische Figur aufgezeichnet und Sie sehen, wenn man jetzt da entlang geht, das ist auch das ist eine Illusion. Ich weiß nicht mehr, was ist oben, was ist unten. Ja? Ich kann es gar nicht beschreiben. Wenn ich sage, das ist oben, kann ich sofort zu anderen sagen, nee, das ist unten. Also was ist wahr? Das ist eine Illusion und wir haben viele Illusionen vorgesetzt bekommen und bekommen sie tagtäglich vorgesetzt, nur mit einem einzigen Ziel, damit wir nicht den Weg zu Gott erkennen, damit wir nicht merken, dass der Jesus für uns bezahlt hat, damit wir verloren gehen. Das ist die Strategie des Satans. Und ich habe jetzt hier in dieses Bild einfach mal unten ein Männchen hingestellt, ein Mensch, ja, der im Grunde in diesem Gefängnis sitzt und oben der Stern, den Sie sehen, soll im Grunde Gott jetzt mal symbolisieren. Und es passiert eines, jetzt gibt es viele Dinge, die sich praktisch zwischen uns und Gott schieben. Und diese Dinge schiebt der Satan hier hinein. Und diese Dinge schiebt Babylon, will ich mal sagen, hier hinein. Nämlich dieser Plan des Satans, der von Babylon ausgeht, der ist nichts anderes wie eine Versklavung, eine Verblendung der Menschen mit dem Ziel, mit dem einzigen Ziel zu verhindern, dass sie die Gnadengabe Gottes annehmen. Denn er hat keinen rechtlichen Anspruch mehr auf uns, aber er kann uns natürlich verblenden. Und wenn wir selbst dann dieses nicht annehmen, dann sind wir rechtlich, juristisch gesehen verurteilt. Wir sind Sünder, wir haben die Gnade nicht angenommen, die Begnadigung, also werden wir verurteilt. Genauso funktioniert es auch in der ganz normalen Welt. Die Gesetze sind gegen die Menschen. Wir werden nachher noch ein paar Beispiele jetzt dann sehen. Aber hier habe ich mal als allererstes oben drüber geschrieben, was sich zwischen uns und Gott schiebt, sind also Illusionen. Die ganze Welt letztendlich ist eine Illusion, die Satan aufgebaut hat, um die Menschen abzulenken, zu Gott zu finden. Da gibt es ja viele, viele Dinge, ja, in denen sich Menschen verlieren können. Aber ich habe hier als allererstes draufgeschrieben, Illusion, Freiheit und Sein wie Gott. Das sind jetzt Dinge, die zum Beispiel auch per Gesetz geregelt werden. Wenn man die Menschenrechtscharta nimmt, dort stehen Menschenrechte drin. Wenn man die EU-Verfassung nimmt, dort stehen auch Menschenrechte drin. Allerdings steht da nichts mehr von Gott drin. Diese Gesetze sind für uns maßgebend. Dort wird geregelt, was ist die Würde des Menschen Dort wird geregelt Freiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, was für Freiheiten auch immer. Wenn man das oberflächlich liest, könnte man meinen, Mensch, ist ja alles wunderbar. Eine tolle Welt, die den Menschen Freiheit bringt, die den Menschen Glück bringt, Wohlstand bringt, es ist alles in bester Ordnung. Lesen Sie es mal durch. Sie werden kaum etwas Negatives erkennen. Nur jetzt muss man eine Stufe weitergehen und muss man gucken, was bedeutet es denn wirklich. Und dann kommen wir in den Bereich rein, wo die Menschen versklavt werden. Sie werden getäuscht durch diese Gesetze und sie werden, weil sie denken, es ist etwas Gutes, und dann werden die Gesetze auf einmal gegen sie angewendet. So wie der Satan am Anfang schon gearbeitet hat. Ja, er hat gesagt, Mensch, mach doch das, tu doch das, das ist gut. Und wenn man es dann gemacht hat, dann hat er gesagt, und jetzt habe ich dich, du bist aber nicht angeklagt. Nichts anderes machen die Gesetze, die Staaten, die Städte und so weiter verabschieden. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. In der EU-Verfassung zum Beispiel ist geregelt, dass es kein Todesurteil gibt. In der EU. In allen EU-Ländern gibt es kein Todesurteil. Jetzt wurde zu diesem Paragraphen ein Kommentar mit dazu verfasst, eine Ergänzung, und der wurde mit in dieses Gesetz aufgenommen. Und dieser Paragraph hebelt jetzt dieses nicht existierende Todesurteil oder das Verbot des Todesurteils wieder auf. Haben Sie das gewusst? Ja. Ich höre ja, nein, ja. Es war auch kurz in der Presse. Darüber informiert uns die Presse nicht. Es ist definitiv so, dass heute die staatlichen Stellen exekutieren dürfen, ja, wenn zum Beispiel ein Aufstand ist. Aber es steht nicht dabei, was ein Aufstand ist. Ist vielleicht das schon ein Aufstand, was ich jetzt gerade sage? Verstehen Sie? Das steht nirgends. Die Gesetze sind so gemacht, dass sie dem Staat dienen, dass sie Babylon dienen, will ich mal sagen, der Hure Babylon, die letztendlich ihren Plan auch bis zum Schluss ausführt. Sie dient nicht uns Menschen, auch wenn es die Politiker sagen. Die Politiker sind Menschen wie du und ich. Ich weiß nicht, wer vielleicht Politiker kennt, ja, aus einem Wahlkreis oder Abgeordnete, die im Bundestag sitzen. Es ist ein großer Anteil an Lehrern dabei, ja, ein großer Anteil an Juristen, glaube ich, und dann halt so ein Querschnitt über alle möglichen Berufe. Es sind Menschen wie du und ich. Jetzt kriegen die ein Gesetzespamphlet vorgelegt, auch noch auf Englisch, von mehreren hundert Seiten, wo es um die Verabschiedung von irgendwelchen finanzpolitischen Dingen geht, die die EU und andere Länder betreffen, auch noch weltweit, und sollte das dann innerhalb von 3 Tagen verabschieden. Und selbst wenn sie 300 Tage Zeit hätten, würde sie es nie verstehen, was da drin steht. Die Gesetze machen ganz andere. Die Gesetze machen die Berater derjenigen, die regieren, nicht die Regierenden selber. Die nehmen sie nur entgegen, die haben ja gar nicht das Fachkenntnis, die sind ja keine Juristen. Da sind wir wieder bei der Juristerei. Nachher wird es so sein, dass die gesamte Menschheit versklavt ist, und zwar juristisch korrekt, rechtlich in Ordnung und nichts dagegen tun kann. Ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel. Gehen wir mal eins weiter. Hier habe ich das mal gekennzeichnet mit dem Paragraphenzeichen. Nicht umsonst übrigens ähnelt das Paragraphenzeichen was? Einer Schlange. Genau wie der Dollar auch. Das ist nicht umsonst, glauben Sie mir es. Hier habe ich einfach mal reingeschrieben, Materialismus, Gesetze, Angst. Wir haben viel heute auch über Verfolgung schon geredet, gestern über Kontrolle und dergleichen. Das Ziel des endzeitlichen Staates, dieses Weltreiches, des Antichristen, ist jetzt in allererster Linie Kontrolle. Alles wird unter der Maßgabe des Wortes Kontrolle verabschiedet. Das Internet, die Monopolisierung der großen Firmen. Wenn Sie heute in eine Suchmaschine reingehen, dann hat Google, kann man ja sagen, wegen Schleichwerbung brauchen Sie da keine Gedanken machen, hat ja schon weit über 90% Anteil. Wir finden überall in den maßgeblichen Bereichen nur noch ganz wenige große Player. Und das ist eine Folge wiederum der Globalisierung und der angeblich freien Märkte. Da haben wir das Wort frei wieder. Freiheit, da sind die ganzen Politiker dafür eingestanden. Jawohl, wir brauchen freie Märkte. Privatisierung. Was ist denn Privatisierung? Privatisierung ist nichts anderes, wie dass das Volkseigentum, zum Beispiel in Form einer T-Aktie, in Form einer Post, das war früher die Post, Telekom, jetzt an private Investoren veräußert wird. Ja, wer sind denn die privaten Investoren? Sie selber können ja auch ein paar Aktien kaufen. Ja? Das habe ich ja auch gemacht. Und dann sind sie so weit runtergedrückt worden, dass sie viel Geld verloren haben, noch dazu. Und dann haben es andere private Investoren gekauft, die keiner kennt. Oder die man vielleicht kennt, aber denen Hintermänner wieder nicht kennt. Privatisierung ist einfach Raub von gutem, wie soll man sagen, Staatsvermögen. Ja? Tafelsilber, das wollte ich jetzt gedacht, danke, das hat mir jetzt gerade gefehlt. Von Tafelsilber. Griechenland, ja, da regen sich die Leute auf und diskutieren, Geld dahin, Geld daher, ja. Aber die werden letztendlich durch dieses betrügerische Finanzsystem, was wir haben, und Geldsystem dazu gebracht, dass sie ihr Volkseigentum verkaufen müssen und teilweise schon verkauft haben. Für was? Für was eigentlich? Ja? Und die Menschen müssen es bezahlen, damit sie mehr Steuern bezahlen, damit der Staat dieses finanzieren kann. Das ganze System ist unter Kontrolle aufgebaut und ich habe es einfach jetzt Versklavung genannt. Es ist nämlich auch Versklavung. Angst. Wisst ihr, wenn man jetzt über Verfolgung redet, gestern haben wir über diese Kontrolle geredet, ich habe ein Beispiel gebracht da mit Spanien und so weiter. Angst. Angst ist ein enormes Werkzeug des Antichristen, um Menschen gefügig zu machen. Vor lauter Angst werden sie allem Möglichen zustimmen. Sie haben Angst um ihr Leib und Leben, sie haben Angst um ihren Besitztümer, sie haben Angst um die Zukunft. Angst ist schon immer ich komme ja aus dem Versicherungsbereich und uns hat früher, haben die immer gesagt, du machst ein Geschäft mit der Angst. Ja, das ist richtig. Wenn jemand Angst hat, dass irgendwas passiert, schließt er Versicherung ab. Aber über die Dinge, die jetzt kommen, da gibt es keine Versicherung, die man abschließen kann. Zumindest keine weltliche. Ich kann eine Versicherung abschließen und das ist der Herr Jesus. Und die kostet mich kein Geld, weil das Geld ist eh nichts wert. Die kostet mich die Buße. Die kostet mich ja, die Demut gegenüber dem Herrn und die Dankbarkeit. Die kostet mich die Hinwendung zu ihm. Das ist das, was es mich kostet. Und dann bin ich sicher. Das ist aber die einzige Versicherung, die ich habe, für meine Seele. Weil es geht nämlich nicht um Besitze, es geht nicht um Geld, es geht nicht um Politik hin und her und Gesetze, es geht um unsere Seelen. Und die Menschen da draußen, die sich mit diesem Thema nicht beschäftigen, die werden ihre Seelen verlieren. Und wir lesen das ja auch in der Offenbarung 17 oder 18 ist es, weiß nicht. Beide Kapitel gehen ja über die Hure Babylon. Und irgendwo heißt es auch, in Babylon wird dies und das und Gold verkauft und das verkauft und jenes verkauft und die Seelen der Menschen. Weiß ich jetzt nicht. Aber darum geht es. Die Seelen der Menschen. Und wenn man dann zum Beispiel sich jetzt anguckt, was die Politiker hier machen mit uns, ja, über die aktuelle Flüchtlingsdebatte zum Beispiel, weil es ja gerade aktuell schon sich jeder damit beschäftigt, will ich jetzt auch ein Beispiel nehmen. Diese armen Menschen, die hier reinkommen, die sind genauso Opfer wie wir auch. Ja, das sind Menschen, die in diesem Käfig sitzen. Es sind Menschen, die in diesem Sarg landen werden, wenn sie den Herrn Jesus nicht kennen und dann für ewig verloren gehen. So wie wir auch. Die können nichts dazu, die werden benutzt von Hintermännern, die hinter der großen Politik stehen. Und die Politiker machen mit, dieses schmutzige Spiel. Also wo sie jetzt hinlangen, sei es jetzt in den Bereich Geld, sei es in den Bereich Politik, sei es in den Bereich Bildung unserer Kinder, denken Sie an den Bildungsplan. Ja? Das sind Gesetze, die da gemacht werden. Es hat alles einen gesetzlichen Hintergrund, wir können gar nichts dagegen tun. Wir können dagegen protestieren, aber wir können nichts dagegen tun. Da heißt Gesetz, Paragraf dies, das, jenes, so sieht's aus, du musst es machen. Du musst dein Kind in diesen Unterricht schicken. Und wenn du es nicht machst, dann hole sie die Eltern und sperre sie ein. Aber viele von Ihnen bestimmt auch schon mitbekommen, ja, ab und zu steht es auch mal in der Presse. Das ist eine Indoktrination, so würde ich es mal bezeichnen. Ja? Und es ist aber rechtmäßig, weil es dafür ja Gesetze gibt. Der Einzelne kann gar nichts dagegen machen. Debt, was da draufsteht, ist das Englische und heißt Schulden. Da habe ich auch mal einen ganzen Vortrag drüber gemacht. Da bin ich eigentlich über dieses betrügerische System eigentlich gekommen. Das ist der Schlüssel letztendlich, um auch Staaten, das können sich die meisten Menschen ja gar nicht vorstellen, aber wenn Sie jetzt mal, wenn Sie mal Griechenland anschauen, was da passiert ist, dann sehen Sie doch, dass es geht. Ein ganzer Staat, ein ganzes Volk, eine ganze Volkswirtschaft steht hier unter dem Knebel, unter dem Druck, ja, dieser internationalen Geldgeber. Ja, wer sind denn die? Das fragt keiner. Und das kriege ich auch nie. Die Antwort kriege ich auch nie. Gar nie. Abgeordnete haben auch den Test gemacht im Deutschen Bundestag. Sie haben angefragt, an wen gehen denn eigentlich unsere Zinszahlungen? Wir wollen das mal genau wissen. Antwort: Schweigen im Walde. Viele Menschen dienen der anderen Seite unbewusst. Aber es gibt auch welche, die ganz bewusst dieser Seite dienen. Denn sonst könnte der Satan, würde ja nie zu seinem Ziel kommen. Er arbeitet ja über Menschen und durch Menschen. So, dann haben wir hier noch draufstehen, Verschuldung, Unterhaltung, Technik. Sie sehen, es gibt tausende von, ich habe, als ich das gemacht habe, was soll ich jetzt reinschreiben, das, jenes, ich hätte tausend Sachen reinschreiben können. Technik, genauso, die Technik, die wir haben, sie hat auch gute und schlechte Seiten. Vorhin haben wir ja einen Kampf gehabt mit der Technik, dass ich überhaupt die Bilder jetzt hier zeigen kann. Das war so ein Beispiel. Wir sind abhängig von der Technik. Autos werden immer, irgendwann soll es ja so weit sein, dass sie gar nicht mehr lenken müssen und bloß noch reinsitzen und dann fährt das ganze Ding von alleine. Ja. Entmündigung können wir auch sagen. Gesetze werden gemacht bis von der globalen Dimension bis hinein in die allerprivateste und intimste Sphäre. Denken Sie an Euthanasie, ja, denken Sie an die Abtreibung, ja. Da will der stark greifen die Gesetze hier hinein, dass das jemand machen darf. Oder die Euthanasie, ne, wenn jemand hier Sterbehilfe leistet oder so weiter. Das wird auch noch immer weitergehen. Der Juncker hat ja mal gesagt, wir stellen was in den Raum, ja, wenn es um die Gesetzgebungsakt geht, es wird etwas in den Raum gestellt, dann wird abgewartet, ob jemand was dagegen sagt, dann kommt nichts, dann gehen sie einen Schritt weiter, dann gehen sie wieder einen Schritt weiter und irgendwann ist es zu spät. Irgendwann merkt dann vielleicht einer was, vielleicht auch einer von den Abgeordneten sagt, Moment mal, das können wir ja so nicht machen. Dann ist es aber schon lang zu spät. Und dann wird aus Koalitionszwang irgendwas verabschiedet, wo die Leute gar nicht wissen. Und dann machen die Abgeordneten gute Miene zum bösen Spiel. Manche ganz bewusst, manche aber auch unbewusst. Aber auch die es unbewusst machen, machen es auch letztendlich auch nur, weil es ein guter Job ist und sie gutes Geld verdienen. Und sie ein Ansehen haben. Ja? Und ich kann Ihnen nur eines sagen, ja? Politik ist meiner Meinung nach 100% Welt. Wir haben, wenn man diesen Weg jetzt mal aufzeichnen würde, ich habe versucht, das irgendwie zu kriegen, habe es aber nicht geschafft, hier grafisch das darzustellen. Wir haben auf der einen Seite den Weg zum Herrn Jesus und wir haben, der uns errettet, ja, der uns erkauft hat. Und wir haben auf der anderen Seite alles andere. Alles andere, was nicht dem Herrn Jesus dient, was nicht von ihm ist und ihm dient, ist von der Welt. Und diese Welt untersteht sogar rechtmäßig dem Bösen. Man kann das eigentlich ganz einfach auseinanderhalten. Das ist gar nicht schwer. Und eins kann ich Ihnen sagen, jede politische Entscheidung, jedes Gesetz, jede UN-Charta, jede Roundtable und was es alles gibt, ist alles Teil dieses Planes, dieses untergeordneten Planes, dieses bösen Planes. Und hat nichts, aber auch rein gar nichts, mit dem Heil in Jesus Christus zu tun. Gar nichts. Das ist eine ganz andere Sache. Wir leben aber jetzt in dieser Welt und wir müssen mit dieser Welt zurechtkommen. Das ist die Aufgabe des Christen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist auch keine einfache Aufgabe. Ist nicht einfach. Mit Sicherheit nicht. Aber wir sollen erkennen, was versklavt uns. Denken Sie, ich habe hier auch geschrieben, Unterhaltung. Ich habe extra dieses Wort genommen. Wissen Sie, was Unterhaltung bedeutet? Unten halten. Ja? Wenn Sie 5 Stunden am Tag vor dem Fernseher sitzen, dann machen Sie hier keinen Pegida-Aufstand oder irgendwas, verstehen Sie? Und wenn Sie es doch machen, dann wird der sofort niedergemacht. mit der Macht, mit der kompletten Macht der Presse, was wir ja auch schon gehört haben vom Bruder, den Vortrag. Da wird geschossen, sofort aus allen Rohren, wenn auch nur, wenn jetzt wir hier eine kleine Demonstration machen würden, das würde bundesweit würde das für Aufsehen erregen, auch wenn wir gar nichts Böses im Sinn hätten. Da wird mit allen Rohren geschossen, das muss, darf nicht aufkeimen, verstehen Sie? Und das ist alles vom Feind. Das ist alles vom Feind. Und die Lügenpresse, so wie Sie es bezeichnen, die ist tatsächlich Lügenpresse. Ja? Es ist eine Lügenpresse. Die Journalisten sind schon lange, seit über 100 Jahren, sind die schon in der Hand, die gesamte Medienwelt ist heute in der Hand von 3-4 Einzelpersonen, wenn man es zurückverfolgt. Von Demokratie kann ja keine Rede sein. Aber jetzt nochmal zurück zu den Flüchtlingen, weil das wollte ich auch nochmal sagen. Versklavung dieser armen Menschen und uns. Was glauben Sie, was jetzt, warum diese Flüchtlinge jetzt hier hereinkommen? Warum kommen die?
Um die Demokratie zu destabilisieren.
Das ist eine reine Destabilisierung von Europa. Den Menschen werden angelogen, denen wird erst etwas erzählt vom Paradies, vom schönen Land und was weiß ich alles, nachdem man also erst ihr Land zerstört hat, jetzt bringt man sie zu uns. Die sind also doppelt gestraft. Und jetzt wird mit ihnen unser Land zerstört. Diese Menschen kommen nicht, um unser Land zu zerstören. Das ist nicht ihr Ansinnen, sondern die kommen, um zu überleben. Die kommen, weil sie kommen müssen, weil sie irgendwelche Schleppergruppen eingesammelt haben. Deswegen kommen die, weil sie was versprochen bekommen haben. Die kommen nicht, um uns was Böses zu wollen. Abgesehen von ein paar IS-Kämpfern, die da auch dabei sind. Ja? Aber diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die das zulassen, die das gemacht haben, das sind die, die uns nichts Gutes wollen. Und das sind die, die viele von euch gewählt haben. Ich wähle nicht. Warum soll ich was wählen? Diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu bestimmen, hat mein Politiker gesagt, ne? Das sehe ich hoch. Ja? Und diejenigen, die entscheiden, also bestimmen, die sind nicht gewählt. Wo kommt denn das ganze Elend her? Wo kommt denn die Verfassung her, die europäische Verfassung? Wo kommen ohne Gott? Ja, die haben doch irgendwelche Politiker beschlossen, oder? Oder vielleicht irgendwelche Kommissionen, die gar nicht legitimiert sind. Weshalb ist das Wort Eurogruppe schon mal gehört? Hört man da auch mal in den Nachrichten, Eurogruppe, das ist überhaupt ein, das ist wie wenn wir jetzt uns 5 oder 6 zusammenschließen und dann sagen wir sind jetzt die Teilnachgruppe. Ja? So ist die Eurogruppe, aber die Eurogruppe, die scheint da irgendwas zu entscheiden. Das ist überhaupt nicht legitimiert. Verstehen Sie? Aber nachher ist das Gesetz durch und dann kann ich nichts mehr dagegen machen. Das ist die Versklavung der Welt. Warum? Weil der Antichrist Kontrolle erlangen will. Haben wir das jetzt falsch gemacht? Und dann kommt schließlich noch die Religion, Götzendienst und Verführung, so habe ich es jetzt hier genannt, die dann den Menschen, die sowieso schon versklavt sind, mit allem noch den Rest geben. Dann. Jegliche Religion ist nicht von Gott. Jegliche Religion ist nicht von Gott. Wir haben heute schon gehört über den Islam, wir haben auch, nehmen Sie die katholische Kirche, Religion ist immer etwas von Menschen gemachtes. Es ist immer von Menschen gemacht, die dann wieder ihre Hierarchie in diese Religionsgemeinschaften einbauen mit Pastor, Bischof bis zum Papst hoch, ja, pyramidale Strukturen. Das finden wir in der Bibel nicht. Das ist alles von der anderen Seite. Es ist alles von der anderen Seite. Ja? Es gibt gute Literatur auch zum Thema Religion oder Evangelium, man muss sich da wirklich mal Gedanken drüber machen, ja, wie man das gegenüberstellt, weil viele Menschen erkennen das nicht. Das ist alles Illusion, das ist alles eine Verblendung vom Satan, damit die einzelnen Menschen nicht erkennen, dass sie eigentlich schon freigekauft sind. Und wenn wir freigekauft sind, dann sollen wir nicht der Menschenknechte wieder werden. Das sagt uns doch Paulus da. Ja, Jesus hat uns freigekauft. Wenn ich also einer derjenigen bin, der diese Gnade in Anspruch genommen hat, dann muss ich aber aufpassen, dass ich nicht der Menschenknechte wieder werde. Ich habe jetzt gerade am Rande jetzt hier in den paar Stunden, gestern und heute, auch ein paar Gespräche so am Rande mitverfolgt, wo viele Menschen auch Probleme haben in ihren Gemeinden, ja, wo Gemeindeleiter da sind, die sich da als herrschsüchtig aufspielen und irgendwelche Regeln aufstellen. Und das ist genau damit gemeint. Wenn ich einem solchen nachfolge, dann bin ich des Menschen Knecht. Der größte Religionsführer, haben wir ja gehört, der ist ja heute in der UN, ne, der Papst. Also auch in seinem Eigentum scheinbar, ne, je nachdem, wenn man verschiedene Quellen da Glauben schenken darf. Der ist voll in die Politik involviert. Der ist ganz klassisch der Wolf unter den Schafen, ja, also schön in seinem weißen, in seiner weißen Kutte, ja, sieht er ganz friedlich aus, nicht immer freundlich. Und die Presse jubelt ihn hoch. Aber das ist natürlich einer der gefährlichsten Wölfe überhaupt, die auf dieser Erde hier herumrennen. Auch seine Organisation, der er vorsteht, ne, dieser Orden, ja, der letztendlich verantwortlich zeichnet für Millionen von Toten weltweit in der Weltgeschichte, so wie ich es vorhin einfach mal aufgezeichnet habe. Ja, da gibt es dann also verschiedene Organisationen und es gibt auch Bestrebungen, das wird dann mit Verschwörungstheorie und so weiter abgetan, lasse ich davon nicht blenden. Letztendlich kann ich es ganz einfach, es sind keine Theorien, es sind viele Fakten, aber denk's nochmal dran, es gibt nur zwei Wege. Es gibt nur zwei Wege. Der eine Weg ist der Herr Jesus, der uns freigekauft hat. Und dann gibt es einen anderen Weg. Und alles andere fällt in den anderen Weg. Alles. Das muss uns klar sein. Und wenn die Gesetze so weit fortgeschritten sind, dass das alles praktisch in trockenen Tüchern ist, ist ja noch nicht, weil viele Staaten müssen da ja zustimmen und so weiter. Aber Sie sehen, es geht alles über staatliche Ebene und wird alles mit Gesetzen fix gemacht, sodass nachher keiner mehr dagegen klagen kann und nichts mehr dagegen machen kann. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Verfolgung losgehen. Dann kann keiner mehr als Bürger gegen einen anderen, gegen den Staat oder dergleichen klagen, und dann wird die Verfolgung losgehen. Erst wird der rechtliche Rahmen geschaffen und dann geht's los. Das heißt, das, was der Satan im Grunde macht, diese Anklage, die hat sich jetzt auf die Erde verlagert. Er klagt uns an, zum Beispiel über ein Diskriminierungsgesetz. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie machen eine Gemeinde, machen einen Verein draus. Es ist sehr gefährlich. Ein Verein ist eine Körperschaft, untersteht dem BGB-Recht, untersteht dem Staat. So, und wenn jetzt jemand in diesen Verein eintreten will und Sie sagen, nee, dich nehmen wir nicht, dann kann der Sie verklagen. Sie haben ihn diskriminiert. Und dann ist ein Problem. Ihr Verein kann verboten werden, das Eigentum kann konfisziert werden und dergleichen. Deswegen ist es äußerst wichtig, deswegen sage ich das jetzt auch noch einmal, eine Gemeinde, die kein Verein ist, die ist nicht greifbar für den Staat, verstehen Sie? Das sind Einzelpersonen, die sind nicht greifbar. Also auch, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man beachten muss, gerade jetzt in dieser letzten Zeit. Und in vielen Dingen können wir uns ja auch nicht raus. Wir sind ja in dieser Welt, ja? Wir leben hier, wir haben Arbeitgeber, wir müssen auch Verantwortung tragen für unsere Familien, für unser Selbst, will ich mal sagen auch. Aber und müssen da natürlich auch Gesetze befolgen, aber es hat alles eine Grenze und die ist ja uns auch in der Bibel gegeben, ja? Im Apostelgeschichte. Ja? Er muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist die Grenze. Das ist die Grenze. Wenn heute einer kommt und sagt, ich muss mich jetzt zum Islam bekennen, sonst erschießt er mich, dann sage ich natürlich nein. Ja? Ich gehorche Gott mehr als diesem Mensch und dafür werde ich dann halt vielleicht sterben. Ganz extremes Beispiel jetzt, was aber jetzt momentan durch diese IS da eben fabriziert wird. So, oder denken Sie an die Frau, die da verhaftet wurde, weil sie zwei Homosexuelle getraut hat. Jeder Lehrer steht in einer ganz schwierigen Situation, ja? Durch den Bildungsplan. Jeder Arzt, zu dem jemand kommt und will vielleicht eine Abtreibung machen oder andere Dinge oder vielleicht in Kürze Sterbehilfe leistet oder sowas. Das wird immer schlimmer, aber es sind alles die Gesetze und es ist alles die Versklavung, die letztendlich da vorangetrieben wird durch das Gesetz. Das Gesetzlose wird per Gesetz verordnet. Und daran erkennt man schon das Satanische. Ne? Das ist nämlich, der Satan ist ja der Durcheinanderbringer, der Umdreher. Ja? Was schwarz ist weiß, was weiß ist schwarz. Krieg ist Frieden. Ja? Gutes Gesetz ist im Grunde Sklaverei. So sieht das leider aus, aber wir wissen ja auch, dass es einen Ausweg gibt. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt da komplett verloren sind und mutlos werden müssen. Nein, im Gegenteil, wir dürfen uns freuen. Wir dürfen uns freuen. Jeder, der hier in diesem Raum ist, darf sich freuen, weil er in den letzten Tagen und auch jetzt und nachher auch noch Botschaften bekommt von demjenigen, der ihn aus diesem Dilemma befreit. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern ewig. Es ist ein ewiges Leben, was wir geschenkt bekommen vom Herrn Jesus durch sein Opfer. Und vielleicht verstehen wir es jetzt auch ein bisschen besser, was für ein Opfer er da gebracht hat. Und das ist auch, wie gesagt, juristisch gesehen, vom Recht her, hat der Teufel keine Chance mehr. Er hat ihn besiegt. Das bedeutet es, dass er ihn besiegt hat. Der kann uns verklagen, wie er will, wenn ich begnadigt bin. Er kann nichts mehr machen rechtlich. Er kann mich nur noch per Illusion, per Versklavung, per Kontrolle, per Vernebelung davon abhalten, letztendlich hier zu Gott zu finden. Und wenn ich bei Gott bin, kann er mich angreifen und eben durch diese ganzen Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, kann er mich auch wieder wegziehen vom Herrn Jesus. Das ist auch eine große Gefahr. Denken Sie daran, was ich jetzt vorhin über den Gemeindeleiter da gesagt habe. Ja, jemand, es gab schon Gemeindeleiter, die sind praktisch dazu mehr oder weniger gezwungen worden. Sie wollten es gar nicht, eben diese Leitung zu übernehmen. Und als sie sie dann hatten, hatte sie eine gewisse Machtposition. Sie wollten sie dann nicht mehr hergeben. Da ist er schon auf der anderen Seite. Da ist er schon weg vom Herrn Jesus. Da ist er schon weg davon und reißt seine Schäflein mit hinunter. Für die er eigentlich der Hirte sein soll. Und da ist jeder für sich selber auch gefordert. Da ist jeder für sich selber gefordert, aufzupassen, denn der Feind ist nicht dumm. Er tritt auf als Engel des Lichts. Er kommt nicht als böses Monster uns entgegen. Oder er kommt auch nicht, nur wenn man hier nicht jetzt sage, was ist Welt? Ja, was ist Welt? Ja, Welt ist nicht nur irgendein Rotlichtviertel oder irgendein Kriegsschauplatz. Welt ist ganz was ganz Normales. Wenn ich hier heute hier rausfahre, dann bin ich mitten in dieser Welt, die versklavt ist unter diese ganzen Gesetze. Und deswegen müssen wir auch, was uns in Römer 13 auch gesagt wird, was die Obrigkeit betrifft, das habe ich auch ganz lange gar nicht verstanden, wir müssen uns an die Gesetze halten, solange sie nicht Gottes Gesetze überschneiden. Aber wenn uns jetzt jemand sagt, du musst jetzt, also ich, hier eine Wärmedämmung machen für 300.000 Euro, dann müssen wir es halt machen. Weil wenn wir es nicht machen, dann tut er uns das Haus stilllegen und wir können nichts mehr machen weiter. Als Beispiel jetzt. Ja. Es geht ganz, Sie wissen ja, unser Leben ist voll mit Gesetzen. Ja. Und wir müssen es einfach tun, ja, damit wir keinen Anstoß geben, damit uns der Feind, wenn es immer weitergeht, nicht irgendwo packen kann. Und diese Daten, die werden heute schon gesammelt, wo man vielleicht eine solche Übertretung gemacht hat, in irgendeiner Form. Steuerhinterziehung, auch im Kleinen. Wenn das bekannt ist, dann kann auch in 5 Jahren vielleicht noch jemand kommen und kann sie dafür, wenn er weiß, das ist ein Christ und den gehen wir jetzt an, dann werden die irgendwas finden. Glauben Sie mir, die finden was. Und deswegen müssen wir aufpassen, ja, dass wir uns so gut wie möglich da auch verhalten. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie weit wir fortgeschritten sind von der Zeit. 17:11 Uhr, haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann will ich nochmal eingehen auf ein Beispiel aus dem Finanzbereich, das ist der ESM. Auch ganz wichtig, da zeigt sich jetzt auch, jetzt gerade in Verbindung mit Europa, wie jetzt hier ganze Staaten unter eine Knechtschaft gebracht werden. Dieser angebliche Rettungsschirm, das war ja der ESM, heißt Europäischer Stabilitätsmechanismus, ist der Nachfolger von diesem EFSF. Ne? Also ich merke schon, da versteht man ja schon kaum was, ne? Mit den ganzen Abkürzungen. Da ist da der Nachfolger davon gewesen. Und dieser ESM, der hat eine Banklizenz. Das ist also eine riesige Bank, wenn Sie so wollen. zu der sich jetzt die Staaten verpflichtet haben, Gelder zu bezahlen, wenn sie von dieser Bank angefordert werden. Und diese Bank, ESM, kann diese Gelder anfordern, wenn irgendwo Schieflagen auftauchen. Die Anforderung dieser Gelder ist unwiderruflich. Also Deutschland kann nicht sagen, nee, jetzt zahlen wir doch nicht. Und auch Griechenland kann es nicht sagen und Frankreich und wie sie alle heißen. Diese Bank ist gegenüber dem Staat zu keinerlei Rechenschaft verpflichtet. Die Bücher müssen nicht offengelegt werden. Diese Bank ESM ist nicht anklagbar laut Vertrag, kann aber auf der anderen Seite die Staaten verklagen. Diese Bank ESM wird regiert von einem Gouverneursrat, sind 12 Personen, die absolute Immunität genießen und von niemandem rechtlich, juristisch angegangen werden können. Und letztendlich kann dieser ESM das Gesetz einfach ändern und sagen, wir kriegen jetzt Deutschland haftet hier für 190 Milliarden, oder ich glaube, es ist ein bisschen erhöht worden, die können auch morgen das Gesetz ändern, haften wir halt für 500 Milliarden. Die können es auch ändern, haften wir für 800 Milliarden. Wir können gar nichts mehr machen. Verstehen Sie, das ist eine einseitige Vertragsbeziehung. Stellen Sie sich vor, Sie haben so einen Vertrag, wo jemand Ihnen laufend irgendwas aufdoktrieren kann und Sie können gar nichts dagegen machen. Aber warum haben Sie diesen so einen Vertrag? Das ist die Frage. Warum haben wir so einen Vertrag? Weil unsere Politiker den unterschrieben haben. Das ist ganz einfach. Die haben ihn unterschrieben. Die hätte auch sagen können, nein, den unterschreiben wir nicht. Und wenn man ihnen einen Vertrag vorlegt, in ähnlicher Form, wo sie erkennen, Mensch, also da habe ich ja nur Nachteile davon, dann würde jeder normale Mensch sagen, nee, den unterschreibe ich nicht. Aber unsere Politiker und auch die aller anderen EU-Staaten haben ihn unterschrieben. Und die haben noch viele andere Verträge unterschrieben. Und jetzt gibt es die neuen Freihandelsabkommen, haben Sie vielleicht auch schon gehört, diese Abkürzungen, TTIP und TISA und wie sie alle heißen. Diese Abkommen sollen, also erstmal werden diese Abkommen im Geheimen verhandelt, stellen Sie sich vor, Demokratie à la EU, ja, also im Geheimen werden die verhandelt und letztendlich, das, was um das es geht, ist auch wieder zum Nachteil von uns. Das heißt, hier wird zum Beispiel großen Firmen, Milliardenkonzernen ermöglicht, gegen einen Staat zu klagen, weil zum Beispiel der Staat Deutschland als Beispiel es gesagt hat, laut unserem Verbraucherschutzrichtlinien dürfte das Getränk XY von der Firma Z nicht verkauft werden, weil da und da die Schadstoffe drin sind. So, laut diesem Freihandelsabkommen darf jetzt diese Firma den Staat Deutschland verklagen, weil sie ja Marktanteile hier verliert oder beziehungsweise in Europa verliert, weil sie nämlich aufgrund dieser Verbraucherschutzrichtlinie das nicht verkaufen darf. Also als Nachteil und darf jetzt den Staat verklagen. Nur als Beispiel. Das sind alles Dinge, die über unseren Köpfen passiert und die dienen letztendlich nachher immer dazu, dass man einzelne Firmen, also es ist eine Monopolisierung der Macht, der Geldmacht, des Geldflusses, des Einflusses, es führt alles zusammen. Aber da wir ja bibelkundig sind, wissen wir ja, dass es in Offenbarung 13 genau das prophezeit ist. Und wir können heute erkennen, dass diese Gitterstäbe, die um uns herum hier aufgebaut sind auf der Welt, ne, dass wir in diesem Käfig sitzen, die rücken jetzt halt immer näher. Und viele kann man schon sehen und spüren. Denken Sie zum Beispiel an die, ich komme aus Karlsruhe, das ist eine der autofahrerfeindlichsten Städte in Deutschland, das muss ich jetzt mal sagen an dieser Stelle. Das ist ein Wahnsinn, gell, was hier Jagd auf Autofahrer gemacht wird. Mir ist aber auch klar, warum das so ist. An vielen anderen Orten ist es ja auch genauso. Die sind im Recht, weil sie eine Parkverbotszone nach der anderen machen. Ja, also laut Gesetz darf ich da nicht parken, also kriege ich einen Strafzettel. So, das werden aber immer mehr. Warum? Weil die brauchen Geld. Die machen es ja nicht, weil sie jetzt ihre Bürger verärgern wollen und wollen, dass sie alle wegziehen von dort, sondern sie machen es, weil sie es müssen. Sie müssen es machen. Und warum müssen sie es machen? Weil sie Verträge unterschrieben haben, die sie in große finanzielle Schwierigkeiten gebracht haben. Hier Pforzheim zum Beispiel ist ja sogar am Rande der Insolvenz gewesen. In USA, Detroit, die Stadt ist schon insolvent. Das sind alles Verträge, die wieder gemacht haben. Einseitige, die sie vielleicht nicht durchschaut haben, oder so wie bei Lehman, wo irgendwelche Finanzprodukte gekauft wurden, die kein Mensch durchschaut. Und ein Stadtkämmerer und ein Bürgermeister von irgendeiner Stadt, die verlassen sich dann auch wieder auf den Dritten und kriegen vielleicht noch ein bisschen Schmiergeld. Und das war's dann. Dann haben sie sowas und dann geht das Ding kaputt und dann ist die Stadt bankrott. Das geht ganz schnell. Nur die, die es machen, die wissen genau, was sie tun. Verstehen Sie? Und das fängt alles damit zusammen, ja? dass der einzelne Mensch von vielen Seiten her immer mehr bedrängt, immer mehr versklavt wird. Ja? Wenn ich rausfahre in die Verkehrsbereich, ne? Eine Baustelle nach der anderen, ich komme aus Karlsruhe, wissen, und da baue die zum Beispiel an einer Stelle, seit über 30 Jahren wird er jedes Jahr wieder gebaut. Ich kann es als Laie nicht nachvollziehen, ob das jetzt korrekt ist, aber ich kann mir es nicht vorstellen, wie sie, dass es wirklich nötig ist. Es ist einfach, damit dieses Geld irgendwo wieder irgendjemand zugute kommt. Da bin ich ganz sicher. An dieser einen Stelle bin ich mir ganz sicher. Und Millionen von Autofahrern stehen dort im Stau. Viele von ihnen auch, wenn sie das dagegen kommen. Ja? Das ist nur ein kleines Beispiel. Ja? Das sind so Dinge, über die macht man sich eigentlich normalerweise keine Gedanken. Aber das sind alles Sachen, die jetzt dazu beitragen, dass diese Welt immer mehr versklavt wird. Geknechtet wird und das alles sogar noch rechtlich korrekt. Und das ist der Trick. Sehen Sie? Das ist der Trick. Es wird ein Gesetz eingeführt und dann wird jemand angeklagt aufgrund dessen. Ja? Diskriminierungsgesetz, denken Sie nur daran, wenn Sie heute eine Firma haben, dann müssen Sie so auf was aufpassen, ja, wenn Sie jemanden einstellen oder dergleichen. Frauenquote wird eingeführt und ob das nachher sinnvoll ist oder nicht, das sind aber alles Dinge, die dazu beitragen, dass irgendwelche Übertretungen auch gemacht werden. Je mehr es Gesetze gibt, umso mehr Übertretungen werden ja auch gemacht. Ist doch logisch. Nicht mal böswillig. Ja? Manche Sachen macht man ja unbewusst eigentlich. Ne? Das habe ich jetzt vielleicht vergessen. Ja? Denken Sie an das Steuerrecht, wie kompliziert das ist. Kein Mensch blickt da durch. Natürlich vergisst man da mal irgendwas. Nicht absichtlich, ja? Sondern einfach, ich weiß auch nicht warum. Ja? Und so ist in allen Bereichen. Und es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und deswegen nimmt der Druck immer mehr zu und die Menschen an solche wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Ja? Und dann wird es noch in Religionen hineingetrieben, wie jetzt zum Beispiel den Islam, wo ihnen dann auch nochmal Vorschriften machen. Und es ist alles dient dem Zweck, dem Herrn Jesus, den Weg zu Gott zu versperren. Hier einfach eine Mauer aufzubauen, damit die Menschen untergehen. Das ist der Zweck. Und was Sie vielleicht mitnehmen können oder sollten heute, ist, dass man jetzt nicht unbedingt jedes einzelne kleine Entscheidung, die da politisch gemacht wird und so weiter, diskutieren muss. Auch das ist eine Ablenkung. Ja? Da wird viel diskutiert und geredet und gemacht, ja? Und obwohl viele Sachen schon lange entschieden sind. Sie können auf landes- und bundespolitischer Ebene und weltpolitisch sowieso schon überhaupt keinen Einfluss nehmen. 0,0. Sie können regionalen Einfluss nehmen, das gestehe ich noch zu, aber ich bin mir sicher, dass ich auch landespolitisch keinen Einfluss nehmen kann. Wir sehen es in Baden-Württemberg mit dem unsäglichen Bildungsplan, überhaupt mit dem ganzen Genderismus. Es ist ja fürchterlich, was da eingeführt wird. Und auch daran sieht man das Satanische. Ja? Denken Sie an Sodom und Gomorra. Und das wird jetzt weltweit, wird es hier über die Menschen hinübergebracht. Denken Sie an dieses komische Song-Contest-Ding da, ja. So werden dann solche Transvestiten, die werden so praktisch über die Medien, ja, wird es in die, auf die Menschen herabgeschüttet, dieser Müll. Ja? Und daran sieht man ja auch, wie die Welt da fortgeschritten ist. Ich möchte Ihnen noch ein Zitat vorlesen. Ich finde es mal meinen ganzen Zettel hier. Es ist von einem französischen Schriftsteller, der hat den kleinen Prinz geschrieben, Antoine de Saint-Exupéry, vielleicht kennt der eine oder andere ihn. Bitte? Hase und Igel, ja, kleine Prinz hat er geschrieben, aber es spielt ja keine Rolle. Er hat ein gutes Zitat gemacht, was jetzt passt auch zum Thema, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich habe es nicht hier auf dem Ding, sondern ich lese es vor. Es geht folgendermaßen: Wenn Menschen gottlos werden, dann sind die Regierungen ratlos. Lügen grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos, Dann ist die Aufklärung hirnlos, sind Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos, Aussichten trostlos. Ja, das ist ein ganz interessantes Zitat, ja, und es trifft eigentlich die heutige Zeit genau auf den Punkt. Nur, dem letzten Satz kann ich nicht ganz zustimmen, denn diese Trostlosigkeit, die müssen Sie nicht haben, wenn Sie den Herrn Jesus haben. Das ist alles andere als trostlos, sondern der Herr Jesus, er ist der, der für uns bezahlt hat, der uns gerettet hat. Das ist die Errettung auch, das ist die Erlösung unserer Seelen. Er schenkt uns das ewige Leben. Er hat sich geopfert. Er hat sein Leben dahingegeben, damit wir in Ewigkeit leben. Denn diese Zeit, die jetzt zu Ende geht, die Nacht, die da vor uns liegt, wir brauchen keine Angst haben. Diese Zeit wird unangenehm werden, sehr unangenehm. Und sie endet, und es hat uns der Herr in seinem Wort auch gesagt, sie wird so enden, dass letztendlich kein Gläubiger mehr auf dieser Erde sein wird und fürchterliche Gerichte diese Erde letztendlich komplett vernichten werden. Aber die Verheißung ist, dass wir eine neue Erde und einen neuen Himmel bekommen werden, wo wir sein dürfen, wo wir beim Herrn sein dürfen, der sein Leben für uns gegeben hat, damit wir dort sind. Und er will jeden erretten. Jeden Einzelnen von uns und von allen Menschen hier auf dieser Welt, dafür hat er sein Leben gegeben. Nur, wir müssen es auch annehmen. Wir müssen unseren Status verlassen. Wir müssen zu ihm kommen. Er steht da, er reicht uns die Hand, er hat alles dafür gemacht. Menschlich, rechtlich, wenn man so will. Er hat aus Liebe dieses alles getan, damit wir errettet werden können und damit wir zwar die Versklavung ertragen müssen, aber sie wird uns nicht trostlos in die ewige Verdammnis schicken, sondern letztendlich werden wir bei ihm sein und wir werden in der Herrlichkeit sein, die uns der Herr versprochen hat. Amen. Wollen wir noch beten zusammen? Lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken, Herr, dass wir hier sein dürfen, dass wir hier vor deinem Angesicht dich anbeten dürfen, dass wir dein Wort lesen dürfen, das du uns geschenkt hast, Herr. Danke, dass du uns nicht allein lässt, sondern aus Liebe hast du alles getan, damit wir ewig leben dürfen, Herr. Du gibst uns Kraft, du gibst uns Trost, du gibst uns wunderbare Verheißungen, Herr. Und wir wissen, dass du uns auch Kraft und Stärke gibst, wenn schlimme Zeiten kommen. Und wir dürfen keine Angst haben und müssen keine Angst haben, sondern wir dürfen frohen Herzens in die Zukunft schauen, denn dort in dieser Zukunft sehen wir dich. Und eines Tages werden wir dir gegenübertreten, Herr, und dich schauen. Danke dafür, dass du dies alles für uns getan hast. Amen. Amen.